die Schule wird dann zu einem Ort, der denjenigen gehört, die darüber auch abstimmen und sie gestalten. Und es wird vielmehr auch zu so einem Zuhause von all den Menschen, die dort ein- und ausgehen. Und das sind halt einfach immer wahnsinnig viele.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
Immer dann, wenn ich auf Lesung bin, habe ich oft im Publikum jemanden sitzen, der sagt mir dann: Herr Raschke, wie besorgt sind Sie eigentlich darüber, dass gerade an Schulen inzwischen der Rechtsruck so groß ist? Da werden dann wieder irgendwelche Umfragen präsentiert. Da gibt es ja dann immer so Schülerwahlen und demnach hätte dann die AfD einen enormen Schub. Und dann sage ich immer so, also Leute, Schulen, ja, ob das jetzt so repräsentativ ist, viele wollen da auch einfach vielleicht mal dem Lehrer eins auswischen oder sind gerade eh in der Trotzphase. Das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen oberflächlich jetzt besprochen. Aber wie steht's denn tatsächlich um demokratische Bildung an Schulen und wie ernst kann man das nehmen, was da zum Beispiel durch solche Umfragen schon passiert? Das kann ich beantworten, hoffentlich mit meiner heutigen Gästin, die sich im Projekt Aula engagiert. Aula hatten wir schon in der Demokratie-Show ausgezeichnet mit der Silbernen Brandmauer in Hamburg. Und ich finde das Projekt einfach total toll, weil es wirklich sehr pragmatisch umsetzt und nicht einfach nur labert. Und deshalb erstmal schön, dass du da bist, Caro Hanke, und herzlich willkommen.
Dankeschön, Marc. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Genau, denn wir kennen uns ja schon von der Bühne. Da hast du ja auch schon das Projekt vorgestellt. Da gab es auch schon viel Aha, aber ihr habt dann in Anführungszeichen verloren gegen ein Projekt, wo es um Obdachlosigkeit geht, wo man Menschen, die obdachlos sind, dann auch eine Stimme gegeben hat in Wahlen. Und das ist ja immer so ein bisschen, habe ich ja auch schon gesagt, in der Show so ein bisschen doof gewesen. Wie will man denn da jetzt entscheiden, was jetzt das Bessere ist? Ja, also das ist dann, glaube ich, ja, man wünscht es eigentlich beiden. Und ja, Silberne Brandmauer ist jetzt ja auch nicht das Schlechteste.
Auf gar keinen Fall.
Aber ich habe ja schon gesagt, dass das Projekt Aula, was ihr da initiiert habt, versucht ja, Demokratie an die Schule zu bringen. Wie konkret?
Genau, also Demokratie ist ja erstmal so ein riesengroßes Wort und dementsprechend ist das natürlich, hat das und auch Demokratiebildung ja so ganz viele, hat eigentlich, glaube ich, jeder von uns so ein Bild davon, weil ja eigentlich wir auch alle in der Schule waren, wie das aussehen kann. Und für viele bedeutet das halt Institutionsbildung, also haben wir ja eigentlich da einen Bundesrat, wie wählen wir, wie funktioniert das Ganze institutionell. Aber das ist nicht unser Ansatz, das ist nicht unsere Idee, sondern wir wollen, dass junge Menschen die Möglichkeit bekommen, wirklich sich aktiv in ihrem Schulalltag einzubringen, dass sie einfach merken, hey, meine Stimme wird gehört, meine Stimme zählt und sie dadurch Selbstwirksamkeitserfahrungen machen und lernen, Verantwortung zu übernehmen und im Endeffekt einfach lernen, ihre und unsere Zukunft ja miteinander gemeinsam zu gestalten.
Da hast du mich echt getriggert mit dem Thema, wie man Demokratie in der Schule lernt, weil in der Tat, ich erinnere mich, ich habe dann auch maximal im Politikunterricht ein bisschen davon erfahren und da ging es dann auch, wie du sagst, ne, um Institutionen. Und das hatte auch immer alles sowas ganz Schweres, ne? So, Demokratie, also das hat ja jetzt noch, wenn ich dann mal so höre, wenn Leute in den sozialen Netzen über Demokratie aufklären wollen, dann hat das immer sowas von so einer Vorlesung an einer Hochschule irgendwie, ne? Da wird dann irgendwie ziert. Und deshalb fand ich diesen Ansatz zu sagen, Mensch, wir machen das jetzt sehr konkret und ihr macht das ja wirklich sehr konkret. Ihr lasst ja, salopp gesagt, sogar über die Art der Schulmilch abstimmen, wenn das ein Projekt ist, was gewünscht ist. Ne? So ist das doch konkret gedacht.
Genau, also für alle, die sozusagen da ja noch nicht so richtig hinten dran stecken, Aula ist sozusagen ein Beteiligungskonzept, was ganzheitlich in der Schule eingeführt werden soll. Also uns ist es schon mal total wichtig, dass man begreift, dass wir nicht ein einzelnes Projekt sind. Weil es gibt auch wahnsinnig viele tolle Demokratieprojekte, die so punktuell stattfinden. Aber bei uns ist wirklich die Idee, wir wollen Teil des Alltages werden und das auch langfristig und nachhaltig. Und dafür basiert unser Konzept auf einem Beteiligungsvertrag, der sehr, sehr wichtig ist, weil der setzt genau den Rahmen im Vorfeld zusammen mit der Schulleitung und mit den SchülerInnen, den Lehrkräften und allen, die sich beteiligen möchten und sagt halt so, hey, das ist der Rahmen, darüber könnt ihr abstimmen. Gutes Beispiel dafür, da steht relativ oft drin, nicht über bauliche Maßnahmen so oder über Personalentscheidungen. Das ist ja auch so ein wichtiges Thema, wovor, wenn es heißt so, hey, SchülerInnen dürfen über alles abstimmen, dann direkt die Angst kommt so, ja, aber also über unsere Lehrkräfte entscheiden die bitte nicht. Und dann ist eine weitere Säule, dass wir ein sehr breites didaktisches Material haben, was auch stetig weiterentwickelt wird, was halt eben angepasst ist, um überhaupt das Ganze, diesen ganzen Prozess und alles, was dazugehört, wirklich Demokratie zu leben, auch im Schulalltag lernen zu können, also in der Aula-Stunde, wie wir sie nennen, auch sozusagen als ein Unterrichtsfach vielleicht irgendwie zu haben. Und unser Werkzeug ist dann noch die Aula-Online-Plattform. Und zwar braucht es die, weil wir nämlich sagen, okay, wenn man alle beteiligen will, wenn man das mal ganz physisch anschaut, alle SchülerInnen immer gleichzeitig in einen Raum zu kriegen. Ich meine, das ist ja schon, wenn man jetzt so erwachsen ist, im Freundeskreis schwierig, einen gemeinsamen Termin zum Kaffeetrinken zu finden. In einem Schulalltag, so eine Schule mit 300, 400 Schülis im Raum zu bringen, um Dinge zu besprechen, schier unmöglich. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass es diese Online-Plattform gibt, zu dem alle Beteiligten der Schule Zugang bekommen und darüber dann sich austauschen können in den verschiedenen Räumen. Also es gibt dann den großen Schulraum, aber es gibt auch die Klassenräume und je nachdem, die Themen, die dann dort relevant sind, können dort dann diskutiert und besprochen und am Schluss eben abgestimmt werden. Und da schließen wir jetzt nochmal diesen großen Bogen zu unserem Beteiligungsvertrag, weil der ist nämlich eine Selbsterklärung, Selbstverpflichtung für die Schulen, die nämlich besagt, so hey, die Dinge, die wir hier abgestimmt haben, die auch geprüft wurden von der Schulleitung, die setzen wir wirklich um. Und wenn da dann natürlich rauskommt, so hey, ab jetzt nur noch Hafermilch in der Mensa, die Mehrheit ist dafür, dann genau heißt es, okay, umsetzen und in die Realität bringen.
Das heißt also, ihr baut digital so eine Art Parallelwelt, in der dann Kampagnen laufen können, in der dann Wahlkampf gemacht wird für eine gewisse Entscheidung und dann kommt Tag X, da dürfen dann alle einmal die Stimme abgeben und danach ist dann entschieden?
Also ich würde es nicht Parallelwelt nennen und auch die Kampagnen an sich müssen eigentlich im physischen, realen Raum stattfinden. Deswegen ist uns auch das so wichtig, dass es diesen Aula-Stundenraum gibt, wo nämlich drüber gesprochen wird, weil unser digitaler Raum und unsere Plattform-Software ist nicht so gig erzeugt, dass halt man, sobald man sie auf dem Handy hat, will man nur noch das öffnen. Das ist einfach faktisch nicht so, sondern es braucht wirklich so die Motivation im Klassenraum selber, wo das drüber gesprochen wird, dass die Plakate physisch gebastelt werden und so sagen wird, so hey, das hier ist gerade mein Thema. Beispielsweise Schultoiletten ist ja einfach wirklich drastisches, seit Jahrzehnten schwieriges Thema. Hey, das wollen wir ändern. Ich habe die und die Idee dafür. Unterstützt mich, helft mich. An dem Tag findet die Abstimmung statt. Kommt dann online und gebt eure Stimme ab.
Also, weil das ist ja dann das, was tatsächlich so die Durchdringung schafft, ne? Wenn man dann im Alltag tatsächlich engagieren muss dafür.
Genau.
Und das ist ja in der Tat auch mit der Schultoilette und so weiter, auch obwohl wir da ja bei baulichen Maßnahmen sind. Ne? Das ist ja auch wieder die Frage, wie man da...
Teils, teils.
Ja, genau, das stimmt. Aber auf alle Fälle, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Tool, um die Infrastruktur zu schaffen, um Abstimmungen zu ermöglichen und gleichzeitig auch, um in die Köpfe der Menschen zu kommen. Ich glaube, gerade Schülerinnen sind da, oder Schülis, wie du sie nennst, sind ja auch sehr, sehr empfänglich, eben auch über diesen Weg zu kommunizieren. Habt ihr den Eindruck, ihr macht das jetzt ja schon wie lange?
Also das Projekt hat als Projekt 2014 gestartet. Damals haben ja Alexa Schickner und Marina Weißband das sozusagen mit der Bundeszentrale für politische Bildung so ins Leben gerufen. Und jetzt im Juli feiern wir tatsächlich auch Geburtstag, oder haben wir jetzt Geburtstag gefeiert, weil seit 2022 sind wir ein Sozialunternehmen.
Ach guck.
Aber ja, wir haben über 10 Jahre Erfahrung auf jeden Fall.
Also sprich, ihr habt eine Erfahrung, könnt schon ein bisschen auf gewisse Ergebnisse zurückblicken. Und wenn man sich das so vor Augen führt, habt ihr tatsächlich irgendwie signifikant gemessen, dass an den Schulen, wo ihr seid, sich irgendwie demokratisch was verändert hat, also irgendwie ein anderes Bewusstsein stattfindet?
Auf jeden Fall. Also es ist so, dass ab dem Moment, wo man SchülerInnen die Möglichkeit gibt, sich zu beteiligen und dass sie gehört werden, und das kann ganz klein anfangen und es fängt auch immer klein an, es hat wirklich nachweisliche Veränderungen, also einerseits auf das Wohlbefinden, auf die mentale Gesundheit, auf das Selbstwirksamkeitsgefühl der SchülerInnen. Und es wandelt einfach auch das Wohlbefinden und die Stimmung an der Schule selbst, weil die Schule wird dann zu einem Ort, der denjenigen gehört, die darüber auch abstimmen und sie gestalten. Und es wird vielmehr auch zu so einem Zuhause von all den Menschen, die dort ein- und ausgehen. Und das sind halt einfach immer wahnsinnig viele.
Ja, an wie vielen Schulen habt ihr das schon gemacht?
Wir sind ja Open Source an sich, unser Konzept. Das bedeutet, wir können nicht alle Schulen nachweisen. Das bedeutet, es besteht auch die Möglichkeit, das komplett, ohne dass wir davon wissen, das einzuführen oder Teile davon zu nutzen. Aber wir wissen, dass jetzt gerade 80 Schulen aktiv die Plattform nutzen.
Ja. Und gibt es da irgendwie eine Schule, die besonders hervorsticht, also eine Schulform? Ich vermute mal, so ganz klischeehaft, dass Gymnasien das öfter tun als Hauptschulen.
Momentan ist es schon so, dass es mehr Gymnasien sind tatsächlich, weil da ja auch einfach so ein bisschen die Kapazitäten und Ressourcen ein bisschen anders verteilt sind. Wir sind aber an allen weiterführenden Schulen. Wir haben jetzt auch in den letzten 2 Jahren versucht, besonders stark Schulen in herausfordernden Lagen zu stärken und da Aula einzuführen, was sehr erfolgreich auch geklappt hat. In Hamburg war da einiges los. Und unser Team, das vielleicht jetzt hier auch noch zu sagen, wir sind gerade dabei, weil momentan durch die Plattform sind wir sehr schriftgebunden. Und du musst schon lesen und schreiben können, das ist natürlich eine Hürde. Und jetzt gerade entwickelt unser Team eine differenzierte Art unseres Konzeptes, die dann eben auf Grundschulebene oder auch differenziert im Förderschulbereich anwendbar sein wird.
Also wie gesagt, ich bin ja total begeistert davon, dass ihr das so macht und vor allem auch Open Source und dass das wirklich diesen Effekt hat und so weiter. Aber trotzdem macht man sich ja mitunter Sorgen, wenn man dann, was ich ja eingangs sagte, diese Meldung hört, dass irgendwelche Schulwahlen waren und dann plötzlich ja die AfD so stark abschneidet. Und das ja auch erst seit wenigen Jahren. Also ich erinnere mich, bei der vorletzten Bundestagswahl hat ja zum Beispiel bei den Erstwählern haben ja entweder die Grünen oder die FDP sehr stark gewonnen. Mhm. Jetzt denkt man ja manchmal, hups, das hat sich aber ganz schnell verändert. Inwiefern, also könnt ihr da überhaupt einen Einfluss auf solche Entwicklungen haben oder wie beobachtet ihr so eine Entwicklung an euren Schulen?
Also worauf wir auf jeden Fall einen Einfluss haben, ist, dass wenn du als junger Mensch früh lernst, dass deine Stimme etwas bewegt und dass du Handlungsspielräume hast, dass du etwas verändern kannst und dass du sozusagen nicht ohnmächtig oder irgendwie Opfer deiner Situation bist, ist das sozusagen ja einfach eine starke Wirkung darauf, dass du nicht mehr so einfach auf so populistische, einfache Aussagen reinfällst und dich davon leiten lässt und in diese ganze Welle des noch ohnmächtiger Werdens reinrutscht. Deswegen hat das langfristig auf jeden Fall eine Folge. Und wenn man wirklich in diesem Aula-Prozess drin ist und sich so dafür seine eigenen Ideen einsetzt und sich auch wirklich so damit auseinandersetzen muss, lernt man ja auch diese ganzen klassischen demokratischen Fähigkeiten. Also Dinge müssen ausdiskutiert werden. Man muss es auch aushalten, dass andere Meinungen da sind. Und das stärkt ja die Werte und die Grundordnung, die einen dann ja auch wieder davor schützen, sich so diesem Populismus einfach hinzugeben. Aber das braucht natürlich auch Zeit und Übung und das muss man lernen. Und deswegen würde ich jetzt sagen, dass die Schulen, die jetzt eben, wir machen das seit mehr als 10 Jahren jetzt, die da schon länger dabei sind, die haben da sicherlich, sind da standhafter oder haben da mehr Werkzeuge in der Tasche, sich dem nicht so hinzugeben. Und die anderen Schulen, die jetzt halt erst damit anfangen, die werden halt noch ein bisschen Zeit brauchen. Aber da möchte ich gerne mal meine liebe Kollegin Marina zitieren, die ja immer sagt, so, wir setzen halt jetzt den Samen so tief, dass wenn halt der Waldbrand kommt, danach es trotzdem blüht. Und das ist so ein bisschen das, was uns anspornt, das zu tun, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht unbedingt bei dieser einen Wahl jetzt vor Ort an dieser einen Schule den Hebel schon komplett umschieben können.
Hm. Ja, dieses Zitat hat mich auch sehr beeindruckt. Ich glaube, unter anderem mal im Podcast Freiheit Deluxe oder so gesagt, da war sie Gast und bezogen, ne, auf die Frage, kann denn so ein kleines Projekt auslösen und bewirken, wenn doch jetzt der Rechtsruck so stark ist und die AfD eventuell an die Macht kommt und so weiter. Und dann sagte sie eben auch, ja, das ist eben, ne, wie du sagst, der Samen, den wir jetzt noch schnell in den Boden setzen, dann kommt der Flächenbrand und dann hoffen wir, dass die noch übrig bleiben, sich daran erinnern, dass es sowas wie eine Demokratie gibt und dass das noch gar nicht so schlecht war. Ja. Natürlich ein bisschen apokalyptisch und auch.
Marina liebt Apokalypse.
Okay, das auch geklärt. Und ich meine, Klammer auf, sie hat ja in gewisser Hinsicht auch recht. Ja, also das muss man ja leider inzwischen so sagen. Und man kennt ja auch leider Gottes die Mechanismen der Menschen, wie sie so ticken und sieht es ja gerade quasi im Zeitraffer, wie sich sowas entwickelt. Mhm. Und trotzdem finde ich es bemerkenswert, wenn man so in Diskussionen, Talkshows und so weiter ist, da wird ja immer über die Jugend geredet. Ja, die Jugend will das, die Jugend hat das. Und also das ist immer wie so ein Monolith, der irgendwie so ziemlich vermeintlich eine Meinung hat. Und allein glaube ich, dass man das schon behauptet, zeigt schon, dass man die Jugend gar nicht ernst nimmt. Weil ich glaube, da ist wesentlich differenzierter was abzuholen. Und wie ihr sagt, also wenn wir denen das Gefühl geben, sie haben eine Stimme und sie werden mit dieser Stimme, mit dieser differenzierten Stimme gehört, ich glaube, dann ist schon viel gewonnen. Aber wie erlebt ihr das gerade so, den Zustand dieser Jugend im Konzert der Stimmen, also in der Art, wie sie gehört werden oder nicht gehört werden? Ist da mittlerweile Hopfen und Malz verloren oder habt ihr noch Hoffnung?
Wir sind, glaube ich, voller Hoffnung, weil wir wirklich felsenfest davon überzeugt sind, dass wir sie halt einfach fragen müssten. Wir müssten sie einbinden und fragen, weil wir 100% dahinter stehen, dass sie die Expertin ihrer Lebensrealität sind. Und eine große Angst, also wenn man Aula an der Schule einführt, dann ist es auch nicht ungewöhnlich, dass es Menschen gibt, die erstmal so ein bisschen skeptisch sind und bei denen so Widerstand hochkommt. Wenn es heißt so, hey, SchülerInnen einbeziehen, sie wirklich fragen, was Sache ist, weil sie könnten ja nur Scheiß oder Quatsch im Kopf haben. Aber ich habe jetzt auch wahnsinnig viele Workshops schon an Schulen gehalten. Wenn man sie fragt, was ist bei euch los, dann kommen da ehrliche und wirklich so kluge Antworten, die meilenweit davon entfernt sind, irgendwelcher Quatsch zu sein, sondern die wirklich in ihrer Lebensrealität sind, die zeigen, was Missstände sind und die Lösungsvorschläge haben. Also es ist immer so, ich verstehe immer nicht, warum man so über diese Jugend spricht, weil wenn man mit ihnen mal sprechen würde, würde man merken, was wir eigentlich, ja, was das für ein Schatz ist, der da an Ideen und Wissen drin steckt, den wir einbringen müssen und sollten. Also ja, das würde uns nur bereichern.
Genau, ihr habt ja neulich eine Umfrage unter anderem gemacht, ne? Thema Mediaverbot. Was war denn da so der Drive?
Wir haben mit Beyond the Feed nachgefragt, wie die Lage gerade ist, wie es ihnen geht mit der Social-Media-Nutzung, was sie gut daran finden, was sie schlecht daran finden. Und ich selbst habe die Antworten der, was sie schlecht daran finden, kategorisiert und intensiv durchgelesen. Wir hatten über 1000 Antworten. Und mich hat wirklich wahnsinnig überrascht, das Durchschnittsalter war 14 Jahre, wie reflektiert und explizit sie angegeben haben, was die Probleme sind. Also, dass sie das nicht abschalten können, dass sie in diesem Sog sind, dass die Algorithmen ihnen wirklich Fake News, Hass, Gewalt einspielen, dass es auf ihre psychische, mentale Gesundheit geht. Und ich habe so richtig gemerkt bei dem Lesen all dieser Antworten, dass ich das Gefühl hätte, dass wenn ich beispielsweise vielleicht in ältere Menschen aus meiner Familie denke, dann noch nicht so eine Reflexion stattfindet, wie das jetzt bei den Antworten von den Jugendlichen passiert ist. Also auch mit dieser Einschätzung, wo die Probleme sind und was so die Ursachen dafür sind, das wurde ganz klar benannt. Und aber natürlich auch die Sachen, was das Gute ist. Also, dass man Peergroups findet, dass wenn man auf dem Land wohnt, sich vernetzen kann, weil man vielleicht Themen hat, die sonst um einen rum keiner hat, dass es Kreativität fördert, dass man ja auch einfach, dass es gegen Langeweile da ist und dass es halt auch mal Spaß macht.
Na ja, klar, das waren ja damals alles so die Zuckerli, mit denen das überhaupt an den Markt ging, ne? Weil hat halt entsprechend da vermeintlich nur die positiven Sachen natürlich gesehen, aber die zerstörerischen natürlich ausgeblendet. Und wichtig ist ja bei dem Thema, aktuell gibt es ja immer wieder Bestrebungen, Social Media dann auch abzuschalten oder erstmal eine gewisse Zeit, also bis 16 oder jetzt 13 Jahre, das Ganze zu verbieten. Gab es da eine Meinung zu?
Wir haben das tatsächlich auch abgefragt, ab welchem Alter Sie Social Media sozusagen sagen würden, sollte man es nutzen? Und haben aber auch das eigene Alter abgefragt. Und es war sehr spannend zu beobachten, dass die Mehrheit eigentlich gesagt hat so, ja, ich bin dafür, dass die jünger sind als ich, es nicht nutzen sollten. Also dieser typische Reflex so, ich traue es mir zu, ich möchte irgendwie teilhaben, aber ich möchte die jünger sind als ich, schützen. Und das ist ja eigentlich so ein Mechanismus, den wir Erwachsenen ja auch gerade führen.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja dann keine wirkliche Einschränkung der eigenen Persönlichkeit. Ne?
Exakt.
Aber ich finde das so Wahnsinn, ne? Also dass man wirklich glaubt, also mich ärgert das an anderen Stellen halt auch immer wieder, dass man wirklich glaubt, mit so einer Maßnahme irgendetwas verbessern zu können. Es ist ja so, also ich vergleiche das immer mit so einem Fluss, in dem Menschen schwimmen und da ist an dem Fluss ein Werk, ein chemisches Werk, was irgendwie toxische Brühe in den Fluss leitet. Und normalerweise würde man ja sagen, liebe Firma XY, sorg mal dafür, dass das nicht so toxisch wird, weil da wollen noch Menschen drin schwimmen. Also bau da mal entsprechend einen Filter ein. Nur ausgerechnet im Social-Media-Bereich, wo die toxische Brühe aus diesen Meta-Konzernen in unsere Hirne kommt, da sagen wir, nein, nein, also erst ab 13 darf man sich dieser toxischen Brühe aussetzen. Und das ist doch irgendwie irrsinnig von der Logik her.
Ja, total. Also wir plädieren da auch, dass es sozusagen dieser ganze Diskurs nicht auf Kosten der Jugendlichen geführt wird, sondern halt eben der Blick auf die Plattform und die Regulierung der Plattformen geworfen wird. Und mit diesen Verboten, was auch so die Aula-Erfahrung mitgebracht hat, wir hatten beispielsweise an einer Schule die Situation, da ging es darum, dass ein Kaugummi-Verbot eingeführt werden soll. Sozusagen so ein bisschen auf der Vergleichsebene auch. Und die SchülerInnen dann darüber diskutiert haben. Und das war das erste Mal, dass sie halt über so ein Verbot an ihrer Schule diskutieren durften. Und dann waren halt erstmal alle dafür, dass sie ja klar, auf jeden Fall sollen wir Kaugummi kauen. Und eine Schülerin ist dann aufgestanden, die Situation hat also im realen Raum wirklich physisch in der Aula stattgefunden und hat dann gesagt, okay Leute, aber wenn wir die einzige Schule sind in dieser Stadt, die Kaugummikauen erlaubt, dann sind wir auch die einzige Schule, die dreckig ist, wo alles irgendwie verklebt ist, wo der Kaugummi überall klebt und bei der es dann halt einfach nicht mehr schön ist. Und dann haben sie darüber abgestimmt und dieses Argument von dieser Schülerin hat überzeugt. Und dann haben die Schüler sozusagen danach auch für das Kaugummiverbot gestimmt. Aber es hat natürlich eine ganz andere Tragweite und Wirkung, wenn man halt einfach beteiligt war in der Regel und man versteht, woher diese Regel herkommt und warum sie da ist. Und das war auch so ein bisschen das, was wir bei dieser Umfrage gemerkt haben. Die jungen Menschen möchten Regulierung und Unterstützung und sie wollen nicht eben diesem Toxischen ausgesetzt werden. Aber sie einfach davon wegzuschneiden, wäre der zu kurz gedachte Weg.
Wobei natürlich da auch schon mehr so ein bisschen das Ideal der direkten Demokratie mitschwingt. Und ja, ich glaube auch, das erlebbar oder nachvollziehbar zu machen, ist, glaube ich, auch ein Hebel. Aber so die Erfahrung aus anderen Ländern, wo zum Beispiel direkte Demokratie eher funktioniert, Stichwort Schweiz, ja auch so ein bisschen. Also A, die Beteiligung an diesen Umfragen ist immer grottenschlecht eigentlich, also an diesen Abstimmungen, weil ja gefühlt auch jedes Wochenende irgendwas abgestimmt wird da in irgendeinem Kanton.
Na klar.
Und gleichzeitig ist aber auch das Verhalten der Wählerinnen und Wähler ähnlich den Empfehlungen ihrer Parteien, die sie jeweils gewählt hätten. Also sprich, so ganz so anders ist ja dann scheinbar doch nicht der Volkswille, wenn man das vergleicht mit dem, was so die Parteien schaffen. Gibt es denn, also das ist ja auch, euer Projekt ist ja maximal direkte Demokratie, gibt es eigentlich auch bei euch sowas wie dann so Parteiengründungen an Schulen?
Nee, das tatsächlich nicht, aber ich glaube, du hast da einen wichtigen Punkt aufgemacht. Nur weil es diese Abstimmung gibt, heißt es nicht, dass plötzlich alle daran teilhaben und mitmachen. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt in dem Prozess, wenn man Aula-Demokratiebildung lernt, dass es diese Phasen geben wird, wo die Beteiligung erstmal wieder in den Keller geht und die Leute wieder motiviert werden müssen und daran erinnert werden müssen, welchen Vorteil es hat und dass es halt Arbeit ist, sich darum zu kümmern. Also das ist auch so ein Faktor, der uns wahnsinnig wichtig ist, den wir auch den Schulen und vor allem den SchülerInnen vermitteln möchten. So, das ist keine Wunschmaschine. Also wir müssen da immer Energie reinstecken. Wenn du ein Problem lösen willst, dann brauchst du Unterstützung, dann kann man es Wahlkampf nennen oder halt irgendwie so Marketing für die eigene Idee nennen, das manche Schulen auch. Wir kommen da irgendwie nicht drum herum, dass es Einsatz und Engagement braucht.
Habt ihr denn dann irgendwie eine Art Best Practice oder eine Handlungsanleitung, wie sowas funktioniert? Also wenn ihr an eine Schule geht, kriegen die dann so ein Starter-Kit nach dem Motto, so macht ihr einen Wahlkampf und übrigens, wenn mal wieder eine Schlappe ist, dann könnt ihr das so und so beleben?
Genau, also tatsächlich ist es so, dass wenn eine Schule mit uns begleitet, beginnt Aula einzuführen, dann bekommen die mehrere Workshops. Und es wird erstmal geschaut, wie ist die Lage überhaupt bei euch. Und das Wichtigste ist, dass sich eine Projektgruppe bildet. Und diese Projektgruppe ist sozusagen der Kern. Und der wird auch darin ausgebildet, dass sie wissen, so hey, wir sind die, die das Feuer am Lodern halten. Und wir sind die, die immer wieder neue Leute mit reinholen und neue Leute begeistern und das Feuer sozusagen am Brennen lassen. Und wir sie auch eigentlich von Anfang an darauf vorbereiten, dass es normal ist im Prozess, dass diese Phase kommt. Und dass man dann sich wieder zusammensetzt und überlegt, okay, und wie motivieren wir uns jetzt? Was sind jetzt eigentlich die Themen? Wo hören wir jetzt nochmal hin? Und wie bringen wir sozusagen die Flamme wieder größer zum Glühen? Aber eben, da dürfen wir auch realistisch sein. Das findet alles parallel zu dem extrem vollen Schulalltag statt. Und das ist schon herausfordernd, aber es ist auch wahnsinnig wertvoll. Weil wenn dann Dinge passieren und in die Veränderung kommen, dann nimmt die ganze Schule da ganz viel draus mit und schöpft da ganz viel draus.
Ja. Erlebt ihr irgendwie, dass Schulen da vorsichtig sind, so im Sinne von, wir müssen doch neutral sein oder so? Das höre ich ja jetzt immer wieder, dass ganz viele Lehrerinnen und Lehrer da sehr picky sind, im Sinne von, naja, ich darf mich auf gar keinen Fall irgendwie politisch äußern oder politisch aktiv zeigen, was ja totaler Quatsch ist, weil du kannst nicht neutral zum Grundgesetz sein, du musst dich da entsprechend sogar positionieren und auch im Sinne der Ausbildung. Aber habt ihr da irgendwie so Ressentiments gegenüber eures Projektes?
Also ich glaube, da ist tatsächlich weniger das Thema mit der Haltung und der Neutralität, sondern eher mit dem, oh, das kostet aber Ressourcen und wie schaffen wir das zeitlich und das können wir nicht stemmen. Und dann vielleicht auch eher so diese Sorge, es bedeutet für die Lehrkräfte ja auch, wenn ich den Raum öffne und frage so, okay, was sind eure Ideen dazu, dass sich Dinge verändern und das halt in gewissermaßen ja vielleicht auch eine Art von Macht abgegeben wird. Und Schule ist ein extrem hierarchischer Ort. Und das sind eher so die Sachen, mit denen, wo wir mit Widerständen zu kämpfen haben. Wenn wir jetzt mitbekommen würden, weil wir ja auch dadurch sehr eng mit dem Kollegium zusammenarbeiten, dass da diese Sorge mit der Neutralität ist, für uns sind Netzwerke und Synergien extrem wichtig. Und dann würden wir beispielsweise sie auch verweisen, weil es gibt ja gerade diese Initiative Schule zeigt Haltung, die das wirklich großartig ausgearbeitet haben in einem Paper, der sehr genau erklärt, wie ist eigentlich da jetzt auch die rechtliche Lage, was dürfen Lehrkräfte, was nicht, und da eine Stütze ist. Und dann würden wir sozusagen solche Sachen den Lehrkräften mitgeben, wenn das in die Richtung gehen würde. Aber tatsächlich ist der Widerstand, der bei uns kommt, eher der, boah, noch ein Projekt, boah, noch eine App. Puh.
Das glaube ich, ja. Wenn man jetzt trotzdem als Schule mitmachen will, wie würde man im Zweifel vorgehen?
Man schreibt uns an info@aula eine E-Mail oder geht einmal auf unserer Website vorbei. Und am besten hat man vielleicht eine kleine Projektgruppe schon oder ein ganz kleines Team. Das können am Anfang auch 5 Leute sein, 2 SchülerInnen, 2 Lehrkräfte und vielleicht jemand aus der Schulleitung. Das ist schon wirklich, wäre schon ein grandioses Set. Und sagt so, hey, wir haben eine kleine Projektgruppe, wir haben Bock, weil das Wichtigste ist, dass es am Anfang auch das Mindset in dem Team gibt. Wir haben das auch schon erlebt, das macht es schwieriger, wenn der Widerstand im Team größer ist als die Motivation und die Vorfreude, das anzupacken und das zu rocken.
Und für die, die dann dieses Projekt umsetzen wollen, wenn die dann, sag ich mal, den ersten Kontakt mit euch hatten bis zur tatsächlichen Realisierung, wie lange dauert das?
Also bis die ganze Schule wirklich sozusagen ihre ersten wilden Ideen einstellen kann, sagen wir den Schulen, dass sie sich ein halbes Jahr nehmen sollen, um die Projektgruppe zu bilden, um den Vertrag aufzusetzen und auszuarbeiten und dann auch das ganze administrative Setting der Software zu machen, da ja jede Schule ihre eigene Plattform bekommt, auf dem auch nur die Schule selbst Zugriff hat. Also wir von Aula können da auch nicht reinsehen, würden wir sagen, gebt euch dafür ein halbes Jahr und dann kann das aber auch gefeiert werden. Also wir empfehlen da auch, das dann wirklich zu zelebrieren und dann da wirklich auch ein kleines Schulfest draus zu machen, dass dann die ersten wilden Ideen starten dürfen.
Und wenn man jetzt die wilde Idee hat, euch sonst noch zu unterstützen, ich meine, ihr gewinnt ja nicht immer dotierte Preise, kann man euch sonst unterstützen?
Also tatsächlich ganz einfach auch durch Spenden. Und zwar ist es so, dass wir ja auch, also einerseits wir teilweise durch Stiftungen gefördert werden, aber wir auch angewiesen sind auf ganz normale Privatspenden, wir uns auch so das kleine Ziel gesetzt haben, dass wir es irgendwie schaffen wollen, bis zum Ende des Jahres vielleicht 100 DauerspenderInnen zu finden. Also wenn jemand monatlich einen kleinen Betrag übrig hat, würden wir uns darüber sehr freuen. Oder sonst auch regelmäßig bei uns vorbeischauen, weil wir ja deutschlandweit an die Schulen wollen und regelmäßig TrainerInnen ausbilden in unserem Konzept, die dann wiederum in ihrer Region uns dabei unterstützen könnten, diese Schulen eben bei dem Einführungsprozess zu begleiten.
Ich hoffe, da hören jetzt viele zu und machen das, weil ich halte das, wie gesagt, nach wie vor für eine sehr nachhaltige Idee, Demokratie in die Köpfe zu pflanzen, entsprechend im Waldbrand dann auch danach etwas zu haben, wo wir alle noch dran anknüpfen können. Deshalb an dieser Stelle erstmal vielen Dank für diesen Einblick. Und da ihr ja eh weiterhin mit uns verbunden seid, also und ich euch ja auch, wenn es was Neues gibt, auch immer wieder teile, bleiben wir eh in Kontakt. Und ich denke, wir hören noch ganz viel von euch. An dieser Stelle erstmal danke, dass du heute hier warst bei uns, Caro.
Dankeschön, Marc, für das sehr angenehme Gespräch.
Tschüss.
Tschüss.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.